Kennen Sie schon den ziemlich bekannten Witz, in dem ein Wunder vorkommt? Ein katholischer Priester, ein lutherischer Pfarrer und ein freikirchlicher Pastor sind gute Freunde. Das ist noch nicht das Wunder, auch wenn es ziemlich selten so vorkommt. Nein, also die drei, die gehen miteinander auf einem kleinen Boot angeln. Sie sitzen da draußen, werfen in aller Ruhe ihre Angelruten aus. Und nach einiger Zeit sagt der Priester, oh, ich habe meinen Sonnenhut vergessen. In aller Ruhe zieht er sich die Schuhe aus, steigt aus dem Boot, läuft über das Wasser und kommt nach einiger Zeit zurück vom Ufer mit dem Sonnenhut auf dem Kopf. Kaum ist er zurück, sagt der freikirchliche Pastor, oh, ich hole uns was zu trinken. Und er zieht auch die Schuhe aus, steigt aus dem Boot, läuft übers Wasser und kommt mit 3 Flaschen Bier zurück. Der Lutheraner staunt nicht schlecht. Er denkt sich, vielleicht habe ich etwas zu viel Sonne abbekommen. Die laufen einfach so übers Wasser. Das kann doch nicht sein. Aber als er dann auch noch Hunger bekommt, sagt er sich, was die können, kann ich auch. Er geht also, ich gehe einfach mal ein paar Brote holen. Und so ruft er den anderen zu, bis gleich, ich komme gleich wieder, zieht sich die Schuhe aus, steigt aus dem Boot und es kommt, wie es kommen muss. Der arme Kerl prustet und strampelt vor dem Boot im Wasser. Der Priester mit seiner Angelrute in der Hand sagt zum Pastor, ich glaube, wir hätten ihm doch eher sagen sollen, wo die Steine liegen. Und darauf der Pastor, welche Steine? Ich danke Ihnen, dass Sie gelacht haben, auch wenn Sie den Witz schon kannten. Das Schöne an dem Witz ist ja, dass er sich über verschiedene Themen gleichzeitig lustig macht. Einerseits natürlich über den theologischen Unterschied der 3 Glaubensrichtungen. Hier der pragmatische Katholik, der immer irgendeinen Weg findet und auch mal ein bisschen tricksen kann, wenn er ein Wunder braucht. Und dann der Freikirchler, der geradezu in naiver Unbekümmertheit mit solchen Themen umgeht und damit ganz gut zurechtkommt. Und daneben der so rationalistische Lutheraner, der mal wieder baden geht, beziehungsweise untergeht. Aber der Witz hat ja noch ein anderes Thema. Er macht sich wie so viele andere Witze über eine Geschichte lustig, die aus der Bibel stammt und die leider häufig sehr verkürzt und auch verzerrt dargestellt wird. Eines gleich vorab, und zwar gewissermaßen zum Mitschreiben. Christen können nicht übers Wasser gehen. Zumindest nicht ohne Tricks, wie mit den versteckten Steinen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich Lutheraner bin, sondern weil ich die Bibel ernst nehme. Es ist eben nicht so bei uns wie bei jenen recht seltsamen Berichten über irgendwelche fernöstlichen Gurus, von denen man hin und wieder in Boulevardzeitungen liest, dass sie vermeintlich nur durch die Kraft ihrer Meditation ihr Körpergewicht verringern könnten. Und damit die Gesetze der Gravitation aufheben. Von wegen. Und wenn Sie irgendwo mal lesen, dass wieder mal ein Guru in der Lage war, ein paar Zentimeter über dem Boden zu schweben, glauben Sie das bitte nicht. Das sind und bleiben Fake News, Falschnachrichten. Aber jetzt hören wir auf eine Geschichte aus dem Neuen Testament, die keine falsche Nachricht ist, auch wenn sie ziemlich fantastisch klingt. Matthäus 14. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Nun, ich denke, ich bin als erstes Ihnen eine persönliche Einschätzung schuldig, vor allem nach meiner Einleitung vorhin und der Aussage, kein Mensch kann übers Wasser gehen. Ich bleibe dabei. Und das nicht, weil diese Geschichte nur einmal im Neuen Testament erzählt wird. Und viele sagen, wenn das wirklich so passiert sei, warum haben es dann die anderen Evangelisten nicht auch aufgegriffen? Nein, ich bleibe bei meiner Aussage, dass kein Mensch übers Wasser gehen kann, weil gerade das genau die Pointe von dieser Geschichte ist. Es geht kurz gefasst um drei Themen, um eine Erkenntnis, eine Reaktion und eine Erfahrung. Zunächst die Erkenntnis. Sie geschah interessanterweise in der vierten Nachtwache, also kurz vor Morgengrauen, wenn man die Nacht in vier Wachabschnitte einteilt. Kurz vor Morgengrauen, genau in der Zeit, in der dann ja auch die Auferstehung Jesu geschah. Es ist ein Hinweis darauf. Eine Erkenntnis, die dann in drei Stufen erfolgte. Die Jünger sitzen in diesem Moment ja nicht gemütlich im Boot und angeln, sondern sie kämpfen mit einem Sturm und hohen Wellen. Sie sind den Elementen ausgeliefert und wissen sehr genau um ihre Grenzen. Exakt heute vor einer Woche durfte ich im Rahmen meines Urlaubs in der Türkei bei ziemlich eisigem Wind mit einer Personenfähre den Bosporus überqueren. Und sobald das Boot dann quer zu den Wellen kam, spürte man, wie schnell sich die Masse dieses eigentlich gar nicht so kleinen Bootes relativierte. Welche ungeheure Wucht im Wasser steckt. Und wie viel mehr spürt man das in einem kleinen Fischerboot? Das Meer und seine Wellen waren in der Antike der Inbegriff des Unbeherrschbaren. Und in vielen alten Kulturen gibt es deshalb auch mythologische Figuren, Seeungeheuer, die diese Wucht der Natur repräsentieren. Und kein Wunder, dass in der griechischen Götterwelt Poseidon, der Gott des Meeres, zu den mächtigsten Gottheiten gehört. Er ist der Bruder von Zeus. Auch die alten Griechen wussten, nur ein Mächtiger kann über das Wasser herrschen. Und das wird auch aufgegriffen in dem so poetischen Buch Hiob im Alten Testament. Wir haben das vorhin in der Schriftlesung gehört. Gott allein kann zum Meer sprechen. Gott allein regiert über die Elemente. Und die Jünger können das deshalb auch zunächst gar nicht fassen, als sie Jesus auf dem Wasser sehen. Ein Gespenst, fragen sie, nur ein Hirngespinst, eine Halluzination? Und dann hören sie Jesus reden. Ich bin es. Merken Sie, die eigentliche Selbstoffenbarung Jesu geschieht auch hier nicht durch Anschauung, sondern durch das Wort. Selbst in dieser so dramatischen Situation ist es so, der Glaube kommt nicht aus dem Sehen, sondern aus dem Hören. Schon oft habe ich an dieser Stelle darüber geredet. Und Jesus sagt, ich bin's. Im griechischen Text steht hier derselbe Wortlaut wie bei den Ich Bin-Worten im Johannesevangelium. Niemand Geringeres als der Ich Bin. Der Ich Bin, der Ich Bin redet hier. So hat sich damals Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Mose vorgestellt in der Wüste am brennenden Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Ich bin Yahweh. Um ihn geht es hier, um Gott selbst in Person. Ich bin es, sagt Jesus. Merken Sie, wie das alles ineinander greift. Nur Gott selbst kann über die Elemente regieren. Nur er kann über dem Wasser gehen. Allein Gott hat den Himmel ausgespannt. Nur er kann über Meereswellen schreiten, heißt es wörtlich in Hiob 9. Darum geht es. Die Jünger sehen nicht nur Jesus, sie entdecken Gott selbst in ihm. Und deshalb dann die zweite Stufe der Erkenntnis. Das erste, was Jesus hier in seiner Selbstoffenbarung sagt, ist: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Genauso wie er später auch am Morgen der Auferstehung den Menschen begegnet. Und auch er sagt: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Ihr braucht keine Angst zu haben. Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren, sagt der Weihnachtsengel. Immer beginnt die Selbstoffenbarung Gottes im Neuen Testament, die in Jesus Christus geschieht, mit dieser Anrede. Und in dieser Anrede ist schon das ganze Evangelium enthalten. Ja, das Kind, das dort geboren wird, dieser Mann auf dem Wasser und dieser Auferstandene, der nicht mehr im Grab ist, er ist Gott selbst, aber wir müssen vor ihm keine Angst haben. Wir brauchen vor Gott nicht weglaufen, sondern können Vertrauen schöpfen. Das ist das Evangelium in Kurzform. Und deshalb diese Erkenntnis in mehreren Schritten. Jesus ist Gott, nicht nur ein Prophet, nicht nur ein Gesandter, sondern Gott in Person. Mohammed hat sich nicht in den Elementen offenbart, auch Mose nicht. Selbst wenn er das Meer teilte, aber das war ja Gott, der da eingegriffen hat. Aber hier ist Jesus selbst der Handelnde. Und die zweite Erkenntnis heißt, wir müssen uns nicht fürchten, sondern können getrost sein, wie Jesus es durch den Sturm hindurch Petrus zuruft. Und die dritte Erkenntnis: Petrus weiß, dass der Schöpfer vor ihm steht, der Herr der Elemente. Und dann hört er diesen Herrn sagen: Komm zu mir. Und damit sind wir bei der Reaktion nach der Erkenntnis. Wenn wir es mit Gott zu tun haben, geht das gar nicht anders. Wir müssen reagieren. Wer Gott begegnet, den kann das nicht kalt lassen. Und deshalb wehre ich mich ja auch zum Beispiel dagegen, wenn in unserer heutigen Gesellschaft der Glaube, die Kirche in den Freizeitsektor eingeordnet wird. Als ob es um ein Hobby ginge, um einen irgendwie frei wählbaren Lebensentwurf, um eine Stilfrage im Leben. Nein, es geht ums Ganze, um die Begegnung mit dem Höchsten. So wie Jesus in einer anderen Geschichte Levi am Zoll sitzen sieht und der offensichtlich erkennt, mit wem er es zu tun hat. Denn Jesus sagt nur: Folge mir nach. Und es heißt dann weiter im Markus-Evangelium: Und Levi stand auf und folgte ihm. Kein langes Abwägen, keine lange Diskussion. Wenn Gott dich ruft, gilt das. So wie einst der Schöpfer die Welt aus dem Nichts herausgerufen hat, indem er sprach und es ward und es geschah und es wurde. Ja, Gott hat sogar Tote durch Jesus, durch das schöpferische Wort Jesu auferweckt. Im Johannesevangelium lesen wir das von Lazarus, der das Grab verlässt, weil Jesus ihn ruft: Komm heraus, sagt er zu ihm. Und das genügt, um alles in ein neues Licht zu rücken. Als ob Lazarus da im Grab lag und lang überlegen musste und dann vielleicht in eine Diskussion eintrat darüber. Nein, es ist ein schöpferisches, neuschöpferisches Wort. Und als der so skeptische Jünger Thomas, der vorher von Zweifeln zerrieben wurde, plötzlich Jesus vor sich sah, konnte er nur noch stammeln: Mein Herr und mein Gott. Nachzulesen in Johannes 20. Und wissen Sie, ich lese unsere Geschichte von Petrus, der das Boot verlässt und auf Jesus zuläuft, unter demselben Vorzeichen. Wer einmal begriffen hat, dass er es bei Jesus mit Gott selbst zu tun hat, der folgt nicht mehr den Gesetzen der Logik. Er lässt sich auch nicht mehr von den Gesetzen der Physik und der Gravitation festhalten. Nichts, aber auch gar nichts kann uns davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Und wohlgemerkt, das Ganze geschieht mittendrin in der hochdramatischen Situation von einem schwankenden Boot, das mit hohen Wellen kämpft. Also nicht in ruhigem Gewässer. Mittendrin in der ganzen Dramatik von einstigen Berufsfischern, die doch eigentlich sehr wohl wissen, wo sie gebraucht werden und wo sie jetzt anpacken sollten. Aber Petrus erkennt, wenn ich dem Absoluten begegne, dann wird alles andere relativ, wird alles andere zweitrangig. Es verliert auch seinen scheinbar zwingenden Anspruch auf mich. Das ist die Botschaft. Radikaler, pointierter kann man das doch kaum ausdrücken. Jesus Christus erwartet unsere Reaktion. Also blättere jetzt nicht lang in deinem Terminkalender oder in deiner sonstigen Lebensplanung, ruft uns dieser Text zu. Schau jetzt nicht lange nach, ob du gerade ein Zeitfenster dafür hast, sondern reagiere, wenn du Gott entdeckst. Lass uns jetzt gehen nach Bethlehem, sagen die Hirten einander zu. Und es wird da nichts mehr erzählt von irgendwelchen Schafen, die bitteschön auch noch ihr Recht haben auf Betreuung und Fürsorge. Das war ja immerhin ihr Job. Nein, jetzt geht es um das Wichtigste im Leben und alles andere ist dem nachgeordnet. Und genauso pointiert, wie Jesus einmal auch in einer Rede an seine Jünger ausgedrückt hat: Wer mir nachfolgen will, drehe sich nicht um, lasse alles hinter sich zurück. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes, sagt es Jesus. Einmal zu einem, der auf den Ruf zur Nachfolge so reagiert, dass er zunächst noch dies und jenes erledigen möchte. Damit Sie mich jetzt nicht missverstehen, natürlich ist das Geschehen mit Petrus auf dem See Genezareth jetzt keine Handlungsanweisung, die wir so wörtlich umsetzen sollen. Und niemand von uns soll einfach herausfliehen aus den Krisensituationen unseres Lebens. Niemand soll einfach nur alles stehen und liegen lassen, die Familie im Stich lassen, sich von jetzt auf gleich verabschieden von allen Bindungen und Zusammenhängen, in denen wir stehen. Das wäre ja völlig verantwortungslos. Das wäre blanke Schwärmerei, wie Luther es ausgedrückt hat. Eine Radikalisierung, die übersieht, dass wir nach wie vor ja gleichzeitig in beiden Welten leben. Einerseits schon jetzt im Reich Gottes, aber eben zugleich auch noch in einer Welt, die noch auf ihre umfassende Erlösung wartet und in der wir deshalb auch noch gefordert sind, auch Verantwortung zu tragen. Und deshalb müssen wir solche neutestamentlichen Geschichten wie Gleichnisse lesen, wo im Zusammenhang einer Erzählung eine geistliche Wahrheit uns vermittelt wird. Und die heißt: Wenn du Gott erkennst, dann musst du neue Prioritäten setzen. Dann zählt nicht mehr das Boot, in dem du sitzt, sondern nur noch er. Und jetzt schau alles, was dich ausmacht, unter dieser Blickrichtung an. Und es wird auf heilsame Weise relativiert. Und die Krisen, in denen wir immer wieder stecken und die wie Wellen über uns einschlagen, und seien es Infektionswellen einer Pandemie, sie haben nicht das letzte Recht über uns. Denn er ist der Herr über die Elemente. Und darauf müssen wir reagieren, so wie Petrus es tat. Man kann auch sagen: Nimm den Ruf des Evangeliums ernst. Es ist der Herr, der uns begegnet in Jesus, der Herr über die Elemente. Und dieser Herr sagt zu uns: Fürchte dich nicht, sei getrost. Also fürchte dich auch nicht, selbst wenn die Wellen über uns zusammenschlagen, in einer Welt, die immer komplizierter und auch immer gefährlicher zu sein scheint, in der sich Großmächte neu formieren und Bündnisse schließen, die einem Sorgen bereiten, wo Diktatoren sich auf Ehrentribünen sammeln und bei einem scheinbar harmlosen Sportereignis mit einer PR-Kampagne die ganze Welt an der Nase herumführen. Sei getrost, fürchte dich nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. So sagt es Jesus einmal im Johannesevangelium. Und das Dritte unserer Geschichte ist eine Rettung. Schon nach wenigen Momenten entdeckt Petrus, dass er ja nach wie vor eingebunden ist in die Zusammenhänge dieser so gefährlichen, auch bedrohlichen, ja vergänglichen Welt. Dass es nach wie vor die Gravitation gibt, die einen herunterzieht. So wie das jeder von uns entdeckt und immer wieder darüber erschrecken muss. Und Petrus bekommt ja nicht nur nasse Füße, sondern er erschrickt bis ins Mark, weil er merkt, dass er untergeht. Und jeder von uns kennt solche Momente, wo wir den Eindruck haben, jetzt wird uns der Boden unter den Füßen weggezogen. Vor allem dann, wenn wir merken, dass unser Vertrauen eben doch nicht so groß ist und unser Glaube eben nicht trägt. Nämlich immer dann nicht, wenn wir uns auf die Kraft unseres Glaubens verlassen und nicht auf die Kraft dessen, an den wir glauben. Merken Sie den Unterschied? Und das geschieht hier mit Petrus. Und dann erreicht ihn jene Hand, die auch uns erreicht in solchen Momenten. Ich meine die Hand Jesu. Und Jesus greift Petrus eben nicht nur so, wie man sich die Hand gibt, wenn man sich die Hände schüttelt. Nein, er greift ihn am Arm. Er zieht ihn hoch. Genauso wie wir es bei den alten mittelalterlichen Bildern ja immer wieder sehen können. Wenn sie von der Auferstehung der Toten erzählen, dann sieht man den auferstandenen Herrn Jesus Christus mit der Siegesfahne in der Hand, indem er nicht nur die Hand der Verstorbenen fasst, sondern sie am Handgelenk zieht. Denn er allein hat die Kraft zu retten. Das Rettungsgeschehen durch den Auferstandenen ist kein Zusammenspiel von seiner großen Kraft und unserer etwas kleineren Kraft mit der Hand. Nein, es ist ein Herausziehen Gottes aus den Elementen des Todes. Und genau das ist auch die Botschaft unserer Geschichte. Petrus kann nicht übers Wasser gehen. Genauso wenig wie wir es können. Niemand kann das. Auch nicht durch einen starken Glauben, nicht durch die Kraft unseres Willens, nicht durch die Fähigkeit zur Konzentration und zur Meditation. Denn es ist eben nicht die Kraft unseres Glaubens, die uns rettet, sondern die Kraft dessen, an den wir glauben. Er ist es, der Rettung bringt. Er allein. Jesus aber ergriff ihn, hielt ihn fest und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Weißt du nicht, dass du es mit Gott zu tun hast? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Amen.